NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Moin, ja, wir melden uns diesmal von der wunderschönen Insel Sylt. Ich bin zu Gast bei Edda Schnittgart. Mein Name ist Andreas Rako, ja. Und Edda Schnittgart, da werden jetzt viele sagen, den Namen habe ich doch mal gehört. Edda ist eine, ich finde, noch junge Frau. Und sie ist, ja, damals sehr, sehr bekannt gewesen. In Deutschland kann man ruhig sagen, ihr habt hier wirklich so einiges gerockt als Queen Bee. Damals mit Ina Müller. Wir wollen aber jetzt nicht immer nur über die Vergangenheit schnacken. Wir schnacken nachher auch mal darüber. Ja, herzlich willkommen, Edda.
Hallo, Andreas.
Ja, und wie das sich gehört, als Nordfriesen haben wir natürlich gleich gesagt, wir sind beim Du gleich von Anfang an. Das macht man ja hier so. Wie geht's dir gerade?
Mir geht's gut, Wetter ist gut, mir geht's gut, alles ist schön.
Du, das ist ja auch, wer dich kennt oder wer das so ein bisschen verfolgt, was du machst. Du bist 2009, glaube ich, hast du die Diagnose bekommen, MS. Du kannst zum Glück laufen. Du hast mich hier also gut empfangen.
Ja, also Joggen fällt aus.
Joggen fällt aus, aber das müssen wir heute auch nicht. Ne? Ja, du hast diese Diagnose bekommen. Mhm. Und du hast ja auch einen wunderbaren Podcast. Ich glaube, 1000
Gesichter plus zwei.
Plus zwei, weil diese Krankheit halt auch 1000 Gesichter
Richtig.
Hat.
Richtig.
Und das ist ein toller Podcast, den ich nur empfehlen kann, mit der Grippe zusammen.
Richtig.
Also wer da noch ein bisschen tiefer reingehen will, der kann das gerne machen. Aber du hast damals als junge Frau von Mitte, Ende 30 so eine blöde Diagnose bekommen. Damals war die Medizin vielleicht auch noch auf einem anderen Stand, oder?
Oh, das ist süß, ja. Würde ich jetzt im Nachhinein auch so sagen. Aber wenn ich jetzt das im Bezug sehe zu zum Beispiel meinem Podcast-Partner, der ist schon viel länger an MS erkrankt. Also als der MS hatte, da gab es noch gar keine Medikamente. Und mir wurden ja schon 5 Angebote aufs Bett gelegt, wo ich mir eins von aussuchen sollte, okay, welchen Drops ich lutschen will.
Ja, Dirk hatte, glaube ich, schon in den 80er, Mitte der 80er die Diagnose
so,
bekommen.
So, und da gab es gerade, da kam das gerade überhaupt, dass man ein Medikament gefunden hat. Und jetzt mittlerweile kommen ja jährlich irgendwie 2 neue raus. Das ist rasend schnell.
Du bist Regisseurin, Musikerin und natürlich Podcasterin. Mhm. Wie weit kannst du arbeiten im Moment? Also wie weit, dein Podcast kommt natürlich alle 2 Wochen.
Richtig.
Das ist das eine, aber kriegst du, ich weiß, du hast auch von nicht allzu langer Zeit hier bei Susanne Mathiesen zusammen, da saßt du dann am Klavier.
Den Weihnachtsabend meinst du?
Weihnachtsabend, da habt ihr was Schönes gemacht. Geht das noch auf der Bühne? Also kriegst du das, also klar hast du es hingekriegt, aber wie oft kannst du das machen?
Ja, selten. Also man kann sich das so vorstellen, Susanne muss erstmal ein Buch schreiben und dann reden wir darüber, dass ich wieder auf die Bühne gehe, weil das ist ein Exklusivdeal, den ich selber mit mir eingegangen bin. Das heißt, ich gehe nur noch dafür auf die Bühne. Ich mache selber gar nichts mehr. Im Sinne von ein Programm entwickeln oder Gott bewahre, auf Tour gehen. Das ist alles nicht mehr möglich. Dafür bin ich zu mobilitätseingeschränkt, muss man einfach sagen. Und die Krankheit hat es auch nicht gerne, jeden Tag woanders zu sein und andere Menschen zu treffen. Also zu viel Reize ist nicht so gesund bei MS. Ich mache also beruflich nichts mehr. Ich gehe ganz selten, lasse ich mich mal überreden, für ein Lied auf die Bühne zu gehen, weil es ist mit Anstrengung verbunden. Und damit meine ich nicht die 8 Schritte, die man auf die Bühne gehen muss, sondern was das Hirn leisten muss. Ich muss mich an all das erinnern und mein Gedächtnis ist ordentlich gestört. Das heißt, wenn ich etwas spiele und ich spiele es einen Monat nicht, dann fange ich von vorne an. Dann muss ich erst wieder in den Noten gucken, wie war das noch? Und es mir wieder selber beibringen. Also sehr frustrierend, aber irgendwie geht's.
Für mich ist natürlich jetzt das Irritierende, ich sitze hier bei dir und mir kommt es ja so vor, als wenn wir uns schon seit 30 Jahren kennen, weil ich dich von damals kenne auf der Bühne. Du kennst mich natürlich gar nicht und das ist eben so, ja, für mich so ganz interessant und was ich so verfolgt habe, es ging dir, glaube ich, auch schon mal schlechter als heute, ne? Also dass du gesundheitlich dich anders gefühlt hast, stimmt das, diese
definitiv,
Beobachtung?
Definitiv. Ja. Es ist ja auch gerade so eine Krankheit wie MS, die startet immer gerne mit einem Drama. Und ich hatte auch ein Drama und habe wirklich, ich konnte nicht sehen, ich konnte nicht laufen, ich konnte gar nichts mehr. Ich war ein kompletter Pflegefall, habe nicht viel von meiner Umwelt mitbekommen und von da an wurde es immer besser.
Okay.
Das ist das Gute. Ich glaube auch daher so ein bisschen meine positive Haltung zu dem, weil ich, du hast dann Rückschläge, aber das hat sich immer wieder eingekriegt. Und eben das große Drama war gleich zu Anfang, das große Drama ist hinter mir, hoffe ich.
Aber ich stelle mir das jetzt gerade noch vor, du bist ja, eine junge Frau, kriegst so dieses Drama, wie du sagst, oder kriegst diese Diagnose und du warst vorher, ja, kann man ruhig sagen, ein Star, ne? Ihr wart gefeiert, ihr habt hier wirklich die Sachen gerockt und wart, ja, kann man, na, also wer damals nicht dabei war, aber das ist so, ihr wart wirklich ja, ganz oben in der Liga und ja, und dann kriegst du sowas, ihr habt euch ja vorher schon getrennt mit Queen Bee, ich glaube 2005 ging das auseinander, aber dann kriegst du 4 Jahre später diese Diagnose, bist im Grunde eine Künstlerin, die ja noch vielleicht auch viel vor sich hat, im besten
Absolut.
Alter. Ja, das ist ja auch psychologisch dann erstmal ein Knaller, ne?
Ja, ich sag dir auch, dass einer meiner ersten Schritte nach der Diagnose zum Therapeuten ging, tatsächlich.
Und das Psychotherapeut.
Würde ich, aber selbstverständlich, das würde ich auch jedem empfehlen, der eine lebensverändernde Diagnose kriegt. So, weil das ist, sagst du richtig, das ist die größte Baustelle, weil du musst dich ja, ich musste mich von meiner vergangenen Person auch ein Stück weit verabschieden, die zu Grabe tragen, weil es geht eben nicht mehr, überall hinzureisen. Ich kann, und ich vermisse das auch. Ich habe zu Anfang, habe ich versucht, meine Kreativität mit allem irgendwie auszudrücken. Ich habe das Häkeln angefangen, ich habe das Malen wieder angefangen, weil irgendwas wollte raus. Guck dir meine Möbel an, es ist alles selbst bemalt. Das ist einfach so. Bis du dann wieder neue Kanäle findest, weil das mit der Musik schwierig war zu Anfang, weil ich zu Anfang auch gar nicht sitzen konnte, den Oberkörper nicht gerade genug, es ist jetzt so Patientenkram, aber ja, es ist halt, es gab körperliche Dinge, die haben mich daran gehindert, mich dahin zu begeben und das zu tun, was ich eigentlich mag.
Aber es war ja auch so besonders fies, dass du dann ja auch Probleme mit den Augen hattest. Das ist der Körper, das eine, und dann kann ich auch nicht mehr sehen oder kaum noch sehen, ne?
Ja, um ehrlich zu sein, so richtig gut sehen tue ich heute auch nicht. Ich gucke quasi nur noch auf einem Auge, auf dem anderen. Ich sage immer, es ist wie so ein kleiner Hamilton-Filter. Ich sehe alles verschwommen. Will damit sagen, ich renne nirgends gegen. Also ich bin orientiert in Zeit und Raum, aber du brauchst mir nicht irgendwas hinlegen, wo ich einen Buchstaben oder eine Zahl erkennen soll mit dem rechten Auge, das kann es nicht mehr. Das übernimmt alles das linke, was aber auch durch die MS geschädigt ist. Jetzt nicht diese Blindheit von Anfang, aber eben schon deutlich gemindert. Aber der Mensch gewöhnt sich wirklich an alles. Ich habe, glaube ich, 4 Monate getrauert um das Auge und dann ist es mir gar nicht mehr aufgefallen im alltäglichen Leben. Weil das Leben findet immer einen Weg.
Hattest du damals, als diese Diagnose ist ja jetzt schon 15, 16 Jahre her, hattest du die Hoffnung, dass es dir dann aus der Sicht von damals, 2009, und wir gehen jetzt mal ins Jahr 2025, dass du so doch noch tatsächlich selbstbestimmt leben kannst, wie du es jetzt tust? Hattest du damals die Hoffnung oder denkt man an sowas gar nicht?
Ich habe daran nicht gedacht. Weil ich wurde, meine erste Diagnose war gar nicht Multiple Sklerose, sondern ADEM, akute demyelisierende Enzephalomyelitis.
Okay.
Langes Wort, heißt aber nichts anderes. Also heute nennt man das, glaube ich, klinisch isoliertes Syndrom. Das heißt, die Ärzte standen bei mir am Bett und haben gesagt, es fühlt sich an wie MS, es sieht aus wie MS, aber es ist keines, kommt nie wieder. Und erst als ich dann einen zweiten Krankheitsschub hatte, damit war erst bewiesen, dass es tatsächlich eine MS war. Und alle haben mir zu Anfang gesagt, nächstes Jahr stehst du wieder im Büro, auf der Bühne, im Leben. Ich habe nicht gleich von Anfang an dieses, lehnen Sie sich zurück, das wird nichts mehr in diesem Leben bekommen, sondern immer nach außen hin. Und dadurch habe ich lange auch keine Ruhe gefunden oder mich damit gar nicht beschäftigt.
Aber du kannst ja, das weiß ich auch von deinem Podcast-Partner oder aus eurem Podcast, ihr könnt ja beide auf unterschiedliche Weise trotzdem gut mit dieser Krankheit leben. Also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt um Mitleid oder ne, also das ist ja nicht so eine Geschichte, wo man sagt, oh, die Armen, sondern eher cool. Die machen es irgendwie, auch wenn es immer natürlich traurige Momente wahrscheinlich gibt. Aber ist das der Therapie auch geschuldet, dass du eine lange, oder ich habe irgendwo auch im Podcast ja gehört, dass du die Therapie gar nicht so lange gemacht hast.
Nein. Nee, tatsächlich. Also ich habe das Glück, dass ich schon immer eher den Spaß gesucht habe in einer Situation als das Drama. Und Spaß ohne Drama geht eigentlich gar nicht. Also ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten Reha-Aufenthalt hatte und dann hat man ein Pflegeeingangsgespräch und ich kam im Rollstuhl in diese Reha und dann kommt der Pfleger und sagt, können Sie nicht am Rollator laufen? Sag ich, ja, bestimmt, ich noch nie. Ich saß ja im Rollstuhl und wollte da aber unbedingt raus und habe einfach behauptet, ja, kann ich. Und dann kam er mit diesem Rollator an und ich habe als allererstes schallend lachen müssen, weil ich kannte einen Rollator und zwar aus das kleine Arschloch.
Okay.
So, das meine ich. Ich suche eher, ich muss eher als erstes gickseln über irgendetwas und dann breche ich auch in Tränen aus, wenn irgendwas ganz doof ist. Aber die Sichtweise ist immer, ich gehe jetzt eigentlich durchs Leben permanent und sage meinem Umfeld, seid ihr froh, dass ich nicht mehr auf der Bühne bin.
Okay.
Weil ich finde hier Geschichten. Mir werden Geschichten ins Haus getragen. Unfassbar. Ihr habt alle Glück, dass ich nicht mehr unterwegs bin.
Vermisst du die Zeit, ich meine, ihr habt ja eine lange Zeit gehabt, du und Ina Müller zusammen, ihr seid viel rumgekommen, denkst du manchmal, oh, ich hätte noch mal Bock, so dieses Leben zu führen oder war das lang genug und reicht?
Also es war lang genug und es reicht tatsächlich, das nicht nur, ob das nun mit Ina war oder ich war ja hinterher auch solo unterwegs, generell, weil einfach, Auftreten ist toll, nach wie vor. Und ich freue mich immer, wenn ich hier auf der Bühne bin und habe immer noch das Imposter-Syndrom. Also denke immer noch, jetzt gleich merken Sie, dass ich das alles gar nicht kann was ich hier mache. Das hatte ich von Tag 1 und das hört auch nicht auf, wenn man chronisch krank ist. Das mag ich, aber jeden Tag mit der Deutschen Bahn reisen.
Ja.
Jeden Tag in fremden Städten in Taxen steigen und dann ins Hotel. Du siehst ja auch kaum was von den Städten. Was siehst du denn? Du siehst den Bahnhof, dann geht's zum Hotel und dann geht's zum Theater und dann geht's wieder zum Hotel und dann geht's wieder zum Bahnhof.
Ist eben auch nicht ganz so romantisch, wie man sich das immer
so
vorstellt.
So, ne? Das Drumherum ist ein bisschen, das vermisse ich nicht. Gebe ich offen zu.
Aber wenn du so lange, und das ist ja in einer künstlerischen Partnerschaft wirklich lange, was ihr damals als Queen Bee gemacht habt, zusammen ist, wart ihr zu der Zeit auch Freundin oder wart ihr immer eher Kolleginnen?
Wir waren eher Familie.
Okay.
So. Wir haben aber auch nie behauptet, ich sag mal so, hätten wir uns kennengelernt ohne den Faktor Musik, hätten uns auf einer Party kennengelernt, wir hätten nichts miteinander zu tun gehabt. Und gar nicht böse, sondern einfach, weil wir andere so Welten unterschiedlich sind. Ja. Das war schon immer so. Und das ist ja auch nach der Trennung von Queen Bee, hat man ja gesehen, dass wir diagonal in verschiedene Richtungen gegangen sind. Und das auch nicht in böser Absicht oder mit bösen Gefühlen, sondern einfach, weil das schon immer so war. Insofern haben wir uns eher als Familie betrachtet. Denn innerhalb von Queen Bee haben wir schon immer in dieselbe Richtung geschossen. Also da war irgendwie voll klar, dass hier gehört.
Aber irgendwann lebt man sich dann auseinander oder? Ihr habt jetzt ja, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr so, ne?
Also, nee, wir haben gar keinen Kontakt, weil aber auch die Leben so unterschiedlich sind. Also was soll Ina denn mit mir, was soll ich denn mit Ina, um ehrlich zu sein?
Aber vielleicht so einfach, um einfach über die alten Zeiten nochmal zu schnacken oder so, oder reizt sich das null?
Also, nee, also ich glaube, wir würden es nicht anschubsen, aber wenn wir uns in der Straße, auf der Straße in die Arme rennen, glaube ich, passiert genau das. Das meine ich damit.
Also es ist nichts irgendwie, wo man sagt, die blöde Kuh, mit der rede ich nicht mehr, sondern es ist eher so ein Ding, ja. Es ist ja auch viel Zeit vergangen.
Es ist wie ein schönes Buch. Du hast es fertig gelesen und jetzt hast du es halt gelesen.
Und nochmal ganz kurz, und dann wollen wir auch wieder auf dein Leben jetzt kommen. Aber ihr wart damals ja viel unterwegs und ich erinnere mich an diese Auftritte hier in deiner Heimat, auf deiner Heimatinsel. Mhm. Auch wenn du, wie ich ja gelesen habe, ob das stimmt, bist ja in Heide geboren, glaube ich. Ne?
Ja, aber doch nur geboren. Oh, Leute,
nur geboren, ne?
Leute, ich bin Jahrgang 71. Ich war ein Rhesusfaktor. Das konnte die Nordseeklinik nicht. Also ist meine Mutter nach Heide gefahren zum Gebären.
Also nur einfach zum Gebären. Aber hätte man nicht auch nach Niebel fahren können? Oder so?
Das musst du meine Mutter fragen.
Ja, okay, gut.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Niebeler Klinik besser bestückt war.
Ja, ich bin 1970 da geboren, aber ich weiß es nicht.
Ja, aber warst du ein Rhesusfaktor? Siehst du, kannst gar nicht mitreden.
Ich wurde vertauscht, aber die haben das dann rechtzeitig gemerkt.
So, das auch noch. Ja. Siehst du?
Ja, nur weil das ein Mädchen war, das andere. Sonst war das schief gegangen. Das war dann der kleine Unterschied.
Aber, der ganz kleine Unterschied.
Ja, so. Das war dann halt, nein, aber du bist, hier auf der Insel, ich wollte wieder zurück. Du bist hier auf der Insel nicht geboren, aber du bist hier aufgewachsen, bist eine Sylterin. So.
Ja.
Und Ina hat ja damals hier, glaube ich, in der Apotheke gelernt, ist ganz bekannt, Ina Müller. Und ihr seid dann ja hier zusammen und ihr habt das ja hier wirklich gerockt und da waren Stars. Ich erinnere mich, dass Helge Schneider auch hier war, Mitte der 90er, glaube ich, war das. Und ihr wart ja ja, auf Augenhöhe ja locker, ne? Und wie war das damals, also diese Atmosphäre?
Ja, es waren wilde Jahre und es waren tolle Jahre, weil wir haben ja nicht als Stars angefangen. Mhm. Wir waren ja das Nachtprogramm, wir waren ja im Nachtprogramm, später hieß das der Penguin Club. Das ging also nach der eigentlichen Show nochmal eine Extra-Show, die nichts mehr gekostet hat, wo die Leute trinken durften und bedient werden durften. Und das ist so ein bisschen, es war so der Lackmustest, ne? Wenn du ein Publikum da sitzen hast, die schon den ganzen Abend was gehört haben, die schon leicht ein Sitzen haben im besten Falle und sich einfach auch unterhalten wollen, dagegen anzukommen und da was aufzubieten, um die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen. Das ist so wie Straßenmusik. Da musst du wirklich, da muss das sitzen. Und das ist natürlich eine super tolle Schule. Aber du hast mit dem Abendprogramm ja erstmal nichts zu tun.
Ihr wart sozusagen die.
Ja. Wir waren ja danach.
Aber ihr habt auch eine Gage bekommen.
Natürlich. Und ich habe tagsüber Karten verkauft. Ich saß tagsüber an der Ticketkasse. Das war immer ganz bezaubernd, wenn die Leute fragten, dieser Nachtclub, was ist denn das?
Okay.
Also, sollen ja so Insulaner auftreten. Sind die was? Ach, das kann man sich gut anhören. Probieren Sie es mal aus. Und dann sind ihnen die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich abends am Flügel saß.
Sehr witzig. So. Aber du hast ja damals mit einem, ja, ich sag mal, du hast dich ja auch selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen, ne? Ich bin die Dicke, die, ne, und so. Mhm. Und das waren ja auch derbe Späße. Das kannst du heute, finde ich, doch, darf man noch machen, aber viele würden da nicht mehr drüber lachen können. Und es ist ja irgendwie auch so eine Sache, die so ein bisschen bezeichnend ist. Wir haben bei Männern, ne, das sind so, wenn die dick sind, dann sind das ja so die Gemütlichen. Und dann heißt es hier im besten Fall sowas wie Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, oder der andere Erhard, Heinz Erhard, der Lustige, ne? Und bei Frauen heißt es, ja, die, ne, so. Hast du das erlebt, dieses auch ein bisschen so Frauenfeindliche dabei, oder kam das gar nicht an dich ran?
Ich hab, na, du kriegst es im Leben so mit, aber ich habe jetzt nicht als Künstlerin irgendeine Wahrnehmung davon gehabt, dass ich so angegriffen worden wäre. Ich bin ja eher beklatscht worden und belacht worden. Ich habe mein Geld verdient mit meinem Gewicht, um ehrlich zu sein. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen, ist es ja so im Nachhinein.
Aber trotzdem ist es ja dann auch manchmal verletzend, oder? Oder hast du es nie so empfunden? Wenn man sagt, ja, ich meine, du hast natürlich Scherze gemacht, sehr derbe Scherze auch, deswegen.
Ja, ich war schon immer dick. Also ich glaube, die ganze Häme und den ganzen Frust, das habe ich als, wenn, dann als kleines Kind schon gehabt und bin damit umgegangen oder habe damit umgehen gelernt. Und wenn du mit einem Kabarett oder Comedy-Programm auf der Bühne bist, dann bist du einfach auch ein bisschen am längeren Hebel. Also es war, ich habe es nicht so empfunden, dass ich den ersten Witz mache, damit ich schneller bin als die anderen. Mhm. Überhaupt nicht. Also das, was ich gemacht habe, habe ich aus Überzeugung so gemacht, wie ich es gemacht habe. Würde ich es heute anders machen? Ich überlege gerade, deswegen muss ich gerade ein bisschen
ich meine
drüber
einfach
nachdenken.
Dieses zu sagen, heute sagen wir Bodyshaming dazu oder so, das wollen wir auf keinen Fall. Mhm. Andererseits darf jeder so sein, wie er ist, und die Realität ist ja nun mal so. Ne?
Richtig.
Also das ist ja, der eine ist so, der andere so, das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Aber dieses, was wir heute ja erleben, ist ja einerseits eine Riesentoleranz. Wir sind alle super tolerant. Mhm. Und dann haben wir natürlich so Phänomene, wie es gerade politisch, ich will jetzt gar nicht zu aktuell werden, aber du weißt, was ich meine, wo eine gewisse Partei da ist, die Menschen selektieren möchte. Mhm. Ne? Also wo du dann vielleicht auch sagst, du bist ja, kann man ruhig sagen, du bist mit einer Frau zusammen.
Richtig. Ne?
Deine Frau. Und du bist halt auch durch deine Krankheit gehandicapt. Mhm. Da fühlt man sich doch erstmal nicht so gemütlich.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe da auch tatsächlich Respekt vor, weil ich wäre die Erste, die auf diversen Ausschlusslisten stehen würde, aufgrund meiner Behinderung, meines Körpers und meines Geschlechts und meiner Lebensweise. Mhm. Das macht mir Sorgen, gebe ich zu, dass ich tatsächlich ein Grummeln im Magen habe und darauf warte, dass jetzt sich irgendwas tut, wobei ich auch keine Lösung habe, was ich da tun könnte, außer dass vielleicht Menschen mal zur Vernunft kommen. Aber
ja, mehr Vernunft wagen und Aufklärung, ne? Aber es klingt immer so leicht, aber
so.
Es macht einen ja doch irgendwie. Hast du denn, wenn du jetzt mal so überlegst, wir haben ja beide, wir sind ja ungefähr ein Alter, beide so die Zeit miterlebt, in die Jugend in den 80ern, die halt auf viele Weise auch, ne, gab es ja auch Krisen, ob das jetzt Tschernobyl war oder, ne, oder der Ost-West-Konflikt, der damals sicherlich anders war als heute, dann die doch etwas im Nachhinein für mich durchgeknallten 90er Jahre, wo alles sehr bunt war.
Fandst du das in den 80ern hier auch schon bunt?
Ja, aber da war ich vielleicht sind, weil Jungs ja auch vielleicht ein bisschen weniger entwickelt sind als Frauen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich war als 16-Jähriger echt noch ein Kind, habe ich so den Eindruck. Wenn ich so an 86, 87 denke, da war ich eher noch ein Kind.
Mhm.
So, ne? Und das waren die gleichaltrigen Frauen, waren da eigentlich schon Frauen. Die haben auf jeden Fall schon eine feste Beziehung gehabt oder waren schon irgendwie anders. Und ich fühlte mich da eher noch klein.
Mhm.
So, ne? Und ja, das ist, aber wenn du dir eine Zeit aussuchen könntest, jetzt mal völlig frei von Krankheiten oder so weiter, würdest du lieber heute leben oder lieber wieder in den 80ern oder 90ern?
Oh, das ist eine Fangfrage, weil in den 80ern hatten wir natürlich viel mehr Freiheiten, gerade auch hier auf dem Dörp. Ne?
Ja, okay.
Ich bin Schlüsselkind. Ich durfte raus und es hat meine Eltern, die waren arbeiten, es hat die gar nicht interessiert, was ich den Tag über mache.
Ja.
Und hier konntest du halt wirklich dein Fahrrad noch unabgeschlossen irgendwo an der Straße stehen lassen und Dinge machen. So. Insofern, was das angeht, ja, die 80er, wenn wir jetzt über wie weit wir mit der Gleichberechtigung waren, dann weiß ich nicht, ob ich da zurück möchte, wenn ich so alte Werbespots sehe und alte Sendungen und alte, wie man miteinander umgegangen ist, weiß ich nicht. Aber es war ein buntes Jahrzehnt und ich habe also da irgendwie.
Die 80er,
irgendwie
Aber ich meine, genau darauf wollte ich hinaus. Wir sagen immer, da neigen wir alle gerne dazu, so der eigenen Erinnerung zu applaudieren und zu sagen, ja, damals war alles besser. Mhm. Aber wenn man sich dann mal genauer anguckt, wenn man noch eine Generation weiter zurückgeht, jetzt habe ich hier mein Mikro umgehauen. Wenn man da jetzt noch weiter zurückgeht, so die Generation unserer Eltern vielleicht, da wird vieles denn auch verherrlicht immer, finde ich so. Ich will jetzt gar nicht von vor 45 reden, aber ich rede so von 50er, 60er Jahren. Diese ganzen, wo Frauen dann, wo der Mann noch den Job der Frau kündigen konnte
das
und so weiter.
Das bisschen Haushalt.
Ja, so richtig. Ne? Und das meine ich halt so, klar, heute und diese Bedenken und Ängste, die du da hast, die teile ich total. Ne? Zu sagen, was passiert da, was kommt da gesellschaftlich auf uns zu? Aber wir haben es ja irgendwie auch im Griff. Oder bin ich zu optimistisch?
Wir haben es im Griff.
Oder dann sagen wir haben es in der Hand. Vielleicht ist es besser so. Wir können noch was verändern, so meine ich es.
Ja, das können wir.
Also das war falsch ausgedrückt.
Also auf die Straße gehen ist, finde ich, ein adäquates Mittel tatsächlich. Laut sein und sich zeigen. Das mache ich heute noch tatsächlich. Da gehe ich setze ich mich auf mein E-Mobil und fahre mit auf die Demo. Das tue ich tatsächlich. Ich bin also eine laute Stimme, so laut ich sein kann. Und auch auf der Bühne, auch selbst wenn Susanne wieder ein Buch hat. Und dann sollte ich ein Friedenslied, wir brauchten ein Friedenslied aus den 80ern, weil darum ging es irgendwie in den Büchern. Und dann habe ich rausgesucht, Marz, die weißen Tauben sind müde.
Oh ja, Hans Hart.
Tolles Lied.
Ja.
Kannst du heute noch 1:1 singen, da brauchst du ja gar nichts verändern.
Das war das nicht damals irgendwie eine Hitparade, wo er 0 Punkte kriegte?
Selbstverständlich.
Ja, das war doch diese 0 Punkte, die dann nachher gar keine 0 Punkte waren, glaube ich. Ne?
Ja.
Das waren Computerfehler, damals gab es auch schon Computer.
Ja.
Ne? Das waren diese wilden Zeiten. Ja, wenn du nochmal zurückdenkst an deine, klingt ja nach einer unbeschwerten Kindheit hier auf der Insel Sylt, das war noch was anderes. Da gab es diese Problematik nicht so schlimm, wie sie heute ist mit den Ferienwohnungen und dass die Sylterinnen und Sylter hier gar nicht so gut wohnen können? Oder?
Also es gab noch nicht die Gentrifizierung, die hat sich hier noch nicht so breit gemacht damals. Aber was ich sagen kann, ist, dass alle meine Schulfreundinnen, deren Eltern vermietet haben, selbstverständlich im Sommer nicht in ihrem Kinderzimmer waren, sondern irgendwo im Keller, auf dem Spitzboden, wo auch immer, weil es wurde vermietet an Kurgäste.
Also,
das habe ich schon mitgekriegt, aber wir haben uns da eher einen Spaß draus gemacht.
Das heißt, also hast du denn auf dem Boden irgendwo geschlafen? Oder?
Nee, ich nicht, meine Eltern haben ja nicht. Meine Eltern sind Arbeiter gewesen.
Okay.
Meine Mutter hat hier Platten verkauft, mein Vater hat hier Angeln verkauft.
Also ihr habt in der Wohnung gewohnt?
Wir haben eine ganz normale in der Mietwohnung gewohnt, da war nichts mit Vermieten.
Okay.
So, es war sowieso eine kleine Wohnung, ich hatte ein Zimmer mit meiner Schwester zusammen und so. Mhm. Das hatten wir damals schon, viel Platz gab es hier noch nie, Leute.
Okay.
Nur heute, wenn ich sehe, dass die irgendwie 600 Euro Miete verlangen für 7 Quadratmeter Wohnklo, dann das war anders dann schon damals doch. Aber wir haben uns einen Spaß gemacht, einerseits über die Kurgäste, habe ich natürlich die Storys gehört, wenn meine Mutter von der Arbeit kam und dann wieder irgendein Prominenter bei ihr geguckt hat, wo seine Platten stehen und so. Da kann ich irgendwie, da hätte ich auch noch Storys.
Erzähl.
Ja, nein, das ist, was ich sagen kann, wen sie mochte, den hat sie mit Namen empfangen. Und wenn ja jemand überhaupt nicht gut war, dann, und der wollte was bei ihr bestellen, dann kam natürlich, auf welchen Namen bitte?
Ach so, ja, okay.
So, ne, damit kann man wunderbar, Spitzen,
ja,
ne,
da kann man immer sehr gerne.
Spitzen. Und wir haben in der Siedlung, wo ich gewohnt habe, wir haben auch mit den Kurgästen gespielt. Die waren ja den ganzen Sommer da, natürlich. Das waren dann irgendwie so Teilzeitfreunde für den Sommer. Das wusste man dann aber auch. Ich bin im Herbst wieder los. Das macht Kontakt ja auch leicht.
Du bist dann, ja, hier haben wir schon geklärt, du bist hier zwar nicht geboren, aber bist dann ja nach der Geburt sofort hergekommen.
Du reitest mir da ein bisschen zu oft drauf rum.
Ein kleines Stückchen, aber das ist Nordfriesen müssen das aushalten, finde ich.
Ja, du bist ja auch ein Schienenscheißer.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber das ist ja heute nicht mehr so bei den Zügen heute. War ja früher wirklich so, ne? Um Gottes
Stimmt.
Willen, ja. Das ist ein anderes Thema, aber wenn du jetzt diese Zeit auf der Insel, du lebst immer noch auf der Insel, aber du warst ja auch mal weg.
Schon
ne?
wieder.
Schon wieder.
So muss man sagen. Ich bin mit der Krankheit wieder auf die Insel gezogen, ich habe vorher in Berlin gewohnt. Direkt davor, also bin in Berlin krank geworden. Die Stadt, alles, was ich geliebt habe an der Stadt, dass die so groß ist, dass du ganz anonym sein kannst,
wann bist
wenn
du
willst.
Bist du nach Berlin
gegangen denn? Oh, ich weiß nicht, ich war 10 Jahre in Hamburg und 10 Jahre in Berlin.
Okay, also wahrscheinlich so ab Anfang der 90er oder sowas?
Nee, ich war schon in den 2000ern.
Ach so.
2001, okay. 2002.
Bist du nach Berlin
Irgendwie
dann?
Sowas bin okay. ich nach Berlin gegangen.
Okay.
Und alles, was ich an der, ich habe es geliebt, ich konnte in meinem Viertel, ich wusste zwar, der Bäcker wusste meinen Namen und so, du konntest also ganz dörflich sein, aber du konntest auch in die totale Anonymität abtauchen, weil Berlin so riesig ist. Du konntest abends ins Theater gehen, immer, aber du konntest dir auch immer aussuchen, will ich heute modernes Theater, will ich heute mal ins Ballett, will ich heute, ne? Du hattest die Wahl einfach jeden Abend. Das habe ich alles geliebt und das alles überfordert mich maßlos mit dieser Krankheit. Das kann ich nicht mehr. Also ich bin, als ich aus der Charité raus bin und mit der S-Bahn gefahren bin, hatte ich das erste Mal das Erlebnis, wie sich Menschen absichtlich schnell auf Behindertenplätze setzen, damit du nicht sitzen kannst, während du mit deinem Rollator dich da hochschaufelst in den Bus. Da dachte ich, das ist böse. Und das wäre ich gesund gewesen, hätte ich einen kecken Spruch drauf gehabt und hätte eine Nummer draus gemacht.
Aber das hat dir denn selbst die...
Krank bist du, ich bin schwach gewesen. Oder ich bin immer noch, was das angeht, ich bin ja schwach. So. Und ich will mich dem nicht mehr so aussetzen und ich kann mich dem nicht mehr so aussetzen. Also bin ich hier wieder zurück auf die Insel gekommen, weil hier ist klein, hier kennt mit, was war das für eine Erleichterung, dass mich auf einmal alle wieder kannten und zwar nicht, weil ich so berühmt bin und auf der Bühne, sondern weil ich hier schon als kleines Kind durch die Gegend getobt bin.
Aber kriegst du heute noch bestimmt, ne? Also dass du auf die Zeit wirst du angesprochen. Ne?
Ja,
also,
ja, hier auf der Insel
auf jeden Fall. Hast du noch Autogrammkarten von früher? Denn,
nein, habe ich nicht. Aber ich habe jetzt gerade wieder einen Mann getroffen, der Queen Bee ganz gerne hört und gehört hat.
Ja.
Und der hat mir gerade erzählt, dass er auf eBay eine Autogrammkarte ergattert hat, wo ich irgendwie denke, wow, es gibt Autogrammkarten von mir bei eBay, ehrlich. Aber, und dann dachte ich auch, warum kommt er nicht her? Ich habe ihn auch gefragt, warum fragst du mich nicht, dass ich dir was unterschreibe? Was ist das denn für ein Blödsinn? Und dann ist mir aber eingefallen, ja klar, Teil der Autogrammkarte ist ja auch das schicke Bild.
Ja.
Und die haben wir nicht mehr. Autogrammkarten habe ich nicht mehr. Ich kann auch Autogramme schreiben.
Das funktioniert ganz gut.
Aber das mit dem tollen Pressefoto, das wäre dann jetzt schon 15 Jahre alt, das tolle Pressefoto. Das kann man machen mit Marilyn Monroe, aber
Edda, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war im Grunde viel zu kurz, das Gespräch, aber es hat mich sehr gefreut, einfach von dir zu hören. Wie gesagt, aus meiner Sicht bist du eine alte Bekannte. Wir haben uns jetzt aber im echten Leben wirklich gerade erst kennengelernt.
Richtig.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du vielleicht auch, wir werden alle mal gucken, wenn wieder Konzerte sind. Dann kommen wir alle und gucken uns das
ja,
wieder an.
Ja, in irgendeiner Form werde
irgendwie
ich laut.
Wieder was machen.
Oder jemand anders wird für mich laut.
Vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschö.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.